Ja, ich freue mich, mit euch heute Morgen diesen Gottesdienst zu feiern in einer super Atmosphäre, wenn man hier oben steht und dieses Panorama betrachtet mit euch als Menschen, dann freut das mich ungemein. Wir reden ja heute über die Psalmen und ich möchte allgemein etwas zu dem Psalm erstmal am Anfang sagen, eine Einführung zu den Psalmen. Was sind Psalmen? Die 150 Psalmen sind das Gesangbuch der Bibel. Das Wort Psalm leitet sich ab von einem griechischen Wort, das ein Gedicht gesungen zur musikalischen Begleitung bedeutet. Die Psalmen sind eine Sammlung von geistlichen Liedern und uns bekannten Psalmisten sind David mit 73 Psalmen. Er hat die meisten Psalmen geschrieben. Asaf, die Söhne Koras, Hiskia, Salomo und Mose. Sein Psalm 90 ist der älteste Psalm. Was sind die Themen denn der Psalmen? Die Themen sind unter anderem Lobpreis, Dank, Klage, Buße, Gebet, Lehre, Schöpfung, Anfechtung, Prophetie auf Jesus Christus, Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Warum sprechen uns die Psalmen an? In diesem sogenannten Gesangbuch ist die ganze Palette menschlicher Emotionen zu finden, von begeisterter Freude, Jubel, Lob, aber auch von Zorn, Rachegefühle, Kummer, Enttäuschung, Trauer bis hin zur Verzweiflung und Ruhe. Außerdem wird man feststellen, dass Gott sich hier auf eine Weise offenbart, die Trost und Mut schenken kann, wenn man ihm vertraut. Das erklärt, warum die Psalmen beliebter sind, denn jeder kann sich in den Psalmen wiederfinden. Ganz egal, wie deine Lebensumstände und Gefühle beschaffen sein mögen. Es gibt immer einen Psalm, der genau zu deiner Situation passt. Gibt es auch herausfordernde Psalmen? Ja, nämlich die sogenannten Fluchpsalmen, wie sie zum Beispiel im Psalm 35, 58, 83, 140 und in dem bekannten 139. viel zitierten Psalm sind. Gerne lässt man jedoch die Verse 19 bis 22 weg, denn dieser Psalmabschnitt verwirren viele, da sie für Gottes Feinde das Gericht heraufbeschwören. Zu bedenken ist dabei, was die Absichten sind. Gottes gerechtes Gericht, seine Autorität und die Absicht, die gottlosen Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, dazu zu bringen, doch letztendlich den Herrn zu suchen. Soweit die Vorbemerkung zu den Psalmen. Und heute betrachten wir ja, wie gesagt, den Psalm 1 unter dem Thema, Helene hat es schon gesagt, du machst den Unterschied. Der Psalm 1 ist ein Lehrpsalm und Weisheitspsalm, eine Einladung zum wahrhaft glücklichen Leben. Und wer möchte das nicht? Einigen ist der Psalm, vor allem den älteren Geschwistern, heute Morgen vertraut, weil Peter Strauch hat über diesen Psalm das Lied »Wohl dem, der nicht wandelt« im Rat der Gottlosen komponiert. Viele kennen bestimmt noch die Melodie und den Text. Ich lese für uns alle den Psalm 1 uns mal vor, nach der Hoffnung für alle. Glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Ganz anders ergeht es allen denen, die Gott gleichgültig ist. Sie sind wie dürres Laub, das der Wind verweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen. Weil sie ihn abgelehnt haben, sind sie von seiner Gemeinde ausgeschlossen. Der Herr sorgt für alle, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. Drei Punkte sind mir aus diesem Psalm wichtig geworden. Erstens, das Menschenbild ohne Gott aus der Sicht Gottes. Zweitens, das Menschenbild mit Gott aus der Sicht Gottes. Und drittens, du machst den Unterschied. Zum Einstieg der Predigt eine kurze Geschichte als Einstieg und auch zum Schmunzeln. Ich nenne die Geschichte der feine Unterschied. Vor wenigen Tagen passierte Folgendes. Meine Frau war völlig aufgeregt. Was war geschehen? Unter unserem Carport, hinter unserem Haus, entdeckte meine Frau ein Tier, das in ihr Angst auslöste. Hilfesuchend wandte sie sich an mich. Mutig und unerschrocken, wie ich nun mal bin, versuchte ich, das tierische Problem zu lösen oder zu beseitigen. Auf Anraten meiner ängstlichen und um mich sehr besorgten Frau zog ich mir Gummistiefel und Handschuhe an und schritt zur Tat. Ich räumte einige Gegenstände zur Seite und suchte das Monster. Unter einem Schrank entdeckte ich es. Bewaffnet mit einer Greifzange fing ich an, wahrscheinlich war es eine Ringelnatter, zu entfernen. Behutsam trug ich sie aus dem Garten über die andere Seite des Baches und setzte sie dort wieder aus, in die Freiheit. Das ganze Spektakel beobachtete meine Frau aus sicherer Entfernung. Stolz erklärte ich ihr, das ist der feine Unterschied zwischen dir und mir. Was unterscheidet mich als Christ von einem Nichtchristen? Worin liegt der Unterschied? Der Psalm 1 beschreibt zwei Menschengruppen. Von Menschen, die Gott lieben, als gottesfürchtige Menschen, bezeichnet werden und die nach den Maßstäben Gottes ihr Leben gestalten. Und zweitens, und von Menschen, die ihr Leben ohne Gott leben wollen, sie leben ihr Leben nach eigenen Wertmaßstäben und Vorstellungen. Zur ersten Gruppe schauen wir uns mal den gottesfürchtigen Menschen etwas genauer an. Und was sagt der Psalmist über ihn? Wie gesagt, diese Übersetzung Hoffnung für alle drückt das sehr gut aus, deswegen habe ich sie auch so gewählt. Glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Menschen, die an Gott glauben und ihn von ganzem Herzen lieben, sind glückliche Menschen in dreifacher Hinsicht. Erstens in ihrem Lebensstil, zweitens im Fernhalten von schädlichen Beziehungen und drittens in der Freude am Wort Gottes und somit in der persönlichen Gemeinschaft mit Gott. Zum ersten Punkt in ihrem Lebensstil. Dieser Mensch, er orientiert sich an Gottes guten und wertvollen Maßstäben und nicht an den Maßstäben dieser Welt. Die Menschen, die ohne Gott leben, sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 32 und 33. Und das ist eine Lebensphilosophie, die nur auf das Irdische, Sichtbare und Schöne dieser Welt konzentriert ist. Wir haben gesehen, dass gerade in der Corona-Zeit einiges weggebrochen ist, wie zum Beispiel unbeschwerten Urlaub zu machen, sich überall frei und ohne Maske zu bewegen. Dadurch ist für viele Menschen ein Stück Lebensinhalt und Lebenssinn weggebrochen. Und ich stelle mir und auch euch heute morgen die Frage, sind wir in dieser Zeit glückliche, zufriedene und dankbare Menschen trotz der Corona-Umstände? Und optimistisch, was unsere Zukunft betrifft? Oder sind wir unzufrieden, undankbar und pessimistisch? Machen wir als Christen den Unterschied aus? Wie haben uns die Menschen in dieser Zeit wahrgenommen oder wie nehmen sie uns wahr in unserem Leben? Strahlen wir Zuversicht und Freude aus, die uns Jesus Christus schenkt? Zeigten wir mit unserem Lebensstil, dass unser Glaube an Jesus Christus auch durch Krisenzeiten trägt? Er ist unsere letztendliche Sicherheit und unsere Hoffnung und bei ihm liegt die Zukunft. Wenn du den Unterschied in deinem Lebensstil sichtbar gemacht hast, Was würdest du den Menschen sagen, was das Geheimnis seines Glücklichseins trotz verschiedener Krisen ist? Für mich ist es Jesus Christus. Und was macht Jesus so besonders? Warum richte ich oder auch ihr euer Leben nach ihm aus? Weil Jesus sagt, ich bin der einzige Weg zum Vater in den Himmel. Nicht Religion, nicht Kirche, nicht Taufe und Rituale, sondern zunächst einmal nur Jesus selbst. Die Beziehung zu ihm, Jesus selbst, ist das Wichtigste. Er ist für meine und auch für deine Sünden gestorben, um uns zurückzubringen, wo wir eigentlich hingehören, in den Himmel. Dafür sind wir geschaffen worden, um in der Gegenwart Gottes zu sein. Bestimmt für das Paradies, das ist die Bestimmung des Menschen. Und Jesus Christus ist für uns gestorben und bietet uns seine Freundschaft an. Er bietet uns seine Retterhand an und führt uns zu Gott. Ich habe diese Entscheidung vor 40 Jahren getroffen. Meine ganze Schuld und die Belastung meines Lebens, die damit verbunden waren, habe ich bei Jesus abgegeben. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Dadurch habe ich Vergebung meiner Schuld erfahren und neues Leben geschenkt bekommen. Und diese Gewissheit, einmal im Himmel bei Jesus zu sein, ist mir zu einer großen Glaubensstärke durch alle Krisen in meinem Leben geworden. Und letztendlich, könnt ihr mir wirklich glauben, ich freue mich jetzt schon auf den Himmel. Warum? Dann werde ich Jesus, meinen Retter, sehen. Und das wird die größte Freude aller Freuden sein. Das übertrifft letztendlich alles. Und ein Bibelvers, der mir ganz wichtig ist in meinem Leben, die Bibel sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, gehört jemand zu Christus, so ist er ein neuer Mensch. Siehe, was vorher war, ist vergangen. Alles ist neu geworden oder etwas Neues hat begonnen. All das verdanken wir Gott, der durch Jesus Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Jeder Mensch, der mit aufrichtigem Herzen nach Gott fragt, wird durch Jesus auch heute noch finden im Jahr 2021. Da bin ich fest von überzeugt. Und diese unverrückbare Tatsache bestätigen immer wieder Menschen aus allen Nationen und Ländern dieser Erde. Das finde ich so wunderbar und letztendlich so faszinierend, dass das überall in der ganzen Welt so erlebt wird. Und aus diesem Grunde lebe ich für und mit Christus. Er ist mein Lebensstil eigentlich geworden. Mit meinem Leben will ich Jesus die Ehre geben. Und zum zweiten Punkt, im Fernhalten von schädlichen Beziehungen. Dieser neue Lebensstil orientiert sich nach Jesus und nach seinem Vorbild, was er hinterlassen hat. Und das hat eigentlich auch Folgen bei der Entscheidung, wie ich leben will, was ich hören und sehen und erleben will. Denn das prägt mich letztendlich, das, was ich höre und sehe. Und die Frage, die wir uns öfter stellen sollten, ist, was ist gut für meinen Glauben mit Jesus und was ist eigentlich letztendlich schädlich? Der Psalm 1, da kommen wir zurück, gibt uns wichtige Hinweise im Vers 1. Glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen. Das war der erste Vers. In anderen Übersetzungen heißt es, wo Sünder und Spötter sitzen. Zwei persönliche Beispiele aus meinem Leben, die das verdeutlichen sollen. Als ich damals, ich war schon Christ, noch Fußball spielte, das ist schon lange her, gab es eine Szene im Sportheim. Ein Mitspieler wurde von anderen an der Theke mit hässlichen Worten und Spott überschüttet. Durch die Heftigkeit der Erniedrigung, die er dort erlebte, brach er an der Theke in Tränen aus. Das hat mich tief erschüttert und sehr mitgenommen damals. Und ich fragte mich damals, ist das noch mein Platz, wo ich hingehöre? Damit will ich nicht sagen, und das betone ich sehr, dass man als Christ kein Fußball spielen darf oder alles, was damit zusammenhängt. Mit dieser Erfahrung und anderen negativen Erlebnissen habe ich für mich erkannt, dass meine Gemeinschaft mit Spöttern unter Alkoholeinfluss für mein Glauben mit Jesus schädlich ist oder war. Es war ein längerer Prozess, bis ich mich entschieden habe, mich davon zu trennen. Das zweite Beispiel. Einige Jahre später, als gereifter Christ, ereignet sich Folgendes. Nach einem Fußballspiel, das ich mir angeschaut hatte, saß ich im Stadion wieder und ein guter Bekannter aus früheren Fußballzeiten sagte auf einmal zu mir: Jörg, was machst du denn hier? Hier ist doch gar nicht dein Platz. Er wusste, dass ich ein gestandener Christ bin und in der Gemeinde tätig bin und gehe. Ich war etwas verdutzt und wusste in diesem Moment gar nicht, was ich sagen sollte. Mir wurde aber bewusst, er hatte recht. Ich will noch einmal betonen, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, was für ihn gut oder weniger gut ist, ob er mit seinem Verhalten Jesus ehrt oder nicht. Du machst den Unterschied, unser Thema. Erstaunlicherweise ist an diesen beiden Geschichten, dass der Unterschied festgestellt worden ist. Einmal habe ich den Unterschied gemacht, indem ich mich aus der Gemeinschaft der Spötter verabschiedet habe. Und zum zweiten Mal hat ein anderer Mensch, der nicht mit Gott unterwegs ist, den Unterschied festgestellt. Und zu der dritten Aussage, in der Freude am Wort Gottes und somit in der persönlichen Gemeinschaft, betrachten wir jetzt den Vers 2 und 3. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Meine Liebe zu Jesus drückt sich auch in meiner Liebe zum Wort Gottes aus. Ist das auch bei dir der Fall? Eine Frage an uns alle. Wenn ja, dann sind wir uns darin einig, dass die Bibel uns nachhaltig in unserer Beziehung zu Jesus prägt. Wir finden darin unheimlich wertvolle Schätze für unser Leben. Und dadurch lernen wir Gott besser kennen, wie er ist und wie er wunderbar handelt. Und letztendlich stärkt das unseren Glauben. Warum? Weil Gottes Wort lebendig ist. Und es hat uns stets was zu sagen. Und dann, das lesen wir in 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Durch das Lesen und Studieren des Wortes Gottes wird letztendlich unser Charakter geformt und das wird sichtbar und hat Auswirkungen. In Vers 3 heißt es, der ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Dieses Bild des Baumes kann für den Heiligen Geist stehen, denn der Heilige Geist bringt gute Frucht in unserem Leben hervor. Diese Frucht wird in Galater 5, Vers 22 genannt. Wie Liebe, wie Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Jedes Jahr bringt der Baum seine gute Frucht. Und das spricht von einer Beständigkeit, weil der Baum verbunden ist mit dem Wasser. Wasser ist ein Hinweis für die Lebendigkeit des Heiligen Geistes. In Johannes 7, Vers 38 und 39 lesen wir das: Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Wie ein Strom wird lebensschaffendes Wasser von ihm ausgehen, von dir und mir. Damit meint Jesus den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. In Vers 3b lesen wir, was er sich vornimmt, das gelingt. Was meint der Psalmist mit dieser Aussage? Stimmt es, dass Christen immer erfolgreich sind im Leben? Ihnen passiert keinerlei Niederlagen. Sie sind stets auf der Sonnenseite des Lebens. Gelingt ihnen wirklich alles? In meinem und auch in deinem Leben, denke ich, gelingt es eben nicht immer alles. Oftmals treffen wir auch Fehlentscheidungen und erleben Misserfolge. Eine Fehlentscheidung seht ihr hier. Jeder von uns kann doch ein Lied davon singen. Was also ist mit diesem Vers wohl gemeint? Antwort: Es ist auf keinen Fall eine Verheißung Gottes, dass alles im Leben gläubiger Menschen gelingen muss. Es ist vielmehr eine allgemein gültige Aussage, die eintreffen kann, aber auch nicht. Ich möchte das nochmal verdeutlichen an einem Beispiel. Im Sommer ist es warm und im Winter ist es kalt. Keiner von uns würde an dieser Aussage Anschluss nehmen oder Zweifel nehmen oder es in Zweifel ziehen. Aber dieser Sommer war bis jetzt anders, regnerisch und zwischendurch kühl. Und trotzdem stimmt diese Aussage. Schauen wir uns jetzt diese zweite Menschengruppe an. Menschen, die ihr Leben ohne Gott leben wollen. Sie leben ihr Leben nach eigenen Wertmaßstäben und Vorstellungen. Was wird über sie ausgesagt? Der Vers 4, ganz anders ergeht es allen denen, die Gott gleichgültig ist. Sie sind wie ein dürres Laub, das der Wind verweht. Ich möchte einen anschaulichen Vergleich zeigen. Ich habe hier mein Smartphone. Das ist eine Schutzhülle drum. Mit meinem Smartphone kann ich viele nützliche Dinge erledigen, telefonieren, wichtige Nachrichten weitergeben, Informationen einholen und Kontakte pflegen. Mit meinem Smartphone kann ich etwas anfangen. Dagegen ist die Hülle, die da rum ist, tot. Mit ihr kann ich nichts weiteres anfangen, sie schützt einfach nur mein Smartphone. So ähnlich kann man den Unterschied zwischen einem lebendigen Baum und dem dürren Laub sehen. Das dürre Laub hat kein Leben. Es ist nutzlos und tot. Menschen, die ohne Gott leben wollen, haben weder den Heiligen Geist noch neues Leben aus Gott heraus. Darum können sie auch keine Frucht bringen für Gott. Das ist ein sehr tragischer Zustand. Warum? Der Vers 5b gibt uns die Antwort. Der Vers 5 und 6 gibt uns die Antwort. Von Gottes Gericht können sie nicht bestehen, weil sie ihn abgelehnt haben und sie sind von seiner Gemeinde ausgeschlossen. Doch wer sich trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. So unser Bibeltext. Jesus wird einmal sagen, und das habe ich mir sehr stark angeprägt, weil ich das mal gehört habe von meinem Mentor damals. Der hat gesagt, im Himmel gibt es nur Freiwillige und Jesus wird einmal sagen den Menschen, ihr habt nicht gewollt. Jesus akzeptiert diese Entscheidung, die aber auch Folgen hat für die Ewigkeit. Ein ewiges Getrenntsein von Gott. Die Bibel spricht von Hölle und es gibt kein Zurück. Das ist ein ernstzunehmendes Wort. Der Vers 6 ist für uns als Nachfolger mutmachend. Der Herr sorgt für alle, die nach seinem Wort leben. Der Herr bringt uns durch alle Stürme im Leben zum Ziel in den Himmel. Ungefährdet, unwiderruflich, was für eine Freude und Gewissheit. Nochmals diesen Satz. Der Herr bringt uns durch alle Stürme im Leben zum Himmel, ungefährdet, unwiderruflich. Und das löst bei mir eine unheimliche Freude aus und das soll es bei euch letztendlich auch. Und da liegt eine tiefe Gewissheit hinter. Und ich komme jetzt zum Schluss. Du machst den Unterschied mit deiner Entscheidung. Entweder du entscheidest dich für ein Leben mit Jesus und seine Ziele oder für ein Leben ohne Jesus mit deinen eigenen Zielen. Ich möchte am Ende meiner Predigt den Propheten Malachi aus dem Alten Testament zu Wort kommen lassen. Im Kapitel 3, Vers 14 bis 20 bringt er es auf den Punkt. Und ich lese diesen Text uns noch zum Abschluss vor. Ihr behauptet, es bringt nichts, Gott zu dienen. Was haben wir davon, wenn wir uns nach seinen Weisungen richten und ihm zeigen, dass wir mit unseren Taten bereuen? Wie gut haben es die Menschen, die sich gegen den Herrn auflehnen. Seit sie ihm den Rücken gekehrt haben, geht es ihnen viel besser. Sie kommen ungestraft davon, obwohl sie Gott frech die Stirn bieten. Dann aber redeten diejenigen miteinander, die noch Ehrfurcht vor dem Herrn hatten, und der Herr hörte ihnen zu. In einem Buch ließ er die Namen aller aufschreiben, die ihn achten und seinen Namen nicht in den Schmutz ziehen. Der Herr, der allmächtige Gott, sagt, an dem Tag, wenn ich mein Urteil spreche, werden diese Menschen zu mir gehören. Ich will sie verschonen, so wie ein Vater seinen Sohn verschont, der zu ihm gehalten hat. Und dann kommt's. Und dann werdet ihr den Unterschied sehen zwischen einem Menschen, der mir die Treue hält, und einem Gottlosen. Ihr werdet erkennen, welche Folgen es hat, ob jemand mir dient oder nicht. Ja, es kommt der Tag, an dem mein Zorn wie ein Feuer im Ofen sein wird und alle wie Stroh verbrennt, die sich frech gegen mich auflehnen. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Für euch aber, die ihr mir die Treue gehalten habt, wird an jenem Tag die Rettung kommen, wie am Morgen die Sonne aufgeht. Soweit der Bibeltext. Es ist eine unumstößliche Tatsache, dass jeder Mensch nur hier auf der Erde die Möglichkeit bekommt, sich für oder gegen Gott, für Jesus zu entscheiden. Nach dem Tod gibt es keine Entscheidungsmöglichkeit mehr. Verbringt jemand sein ganzes Leben ohne Gott und bleibt bis zu seinem Sterben in dieser Haltung, wird er auch die Ewigkeit im Getrenntsein von Gott verbringen müssen. Jesus beschrieb einmal diesen Ort ganz offen und ehrlich, da wird heulen und zähneklappernd sein. In Matthäus 13, Vers 42. Lebt jemand aber sein Leben versöhnt mit Gott und unter seiner guten Herrschaft, in einer lebendigen Gemeinschaft mit Jesus, wird er derjenige auch die Ewigkeit mit Jesus erleben und sich daran für immer erfreuen. Eine herrliche Zukunft wartet auf ihn. An dieser Stelle möchte ich von ganzem Herzen die Einladung aussprechen, wer noch nicht Jesus in sein Leben aufgenommen hat, kann das an diesem Tag tun. Vielleicht ist heute dein Tag der Entscheidung. Ich kann es nur aus eigener Erfahrung und viele andere auch empfehlen. Ich freue mich jetzt schon, mit Jesus unterwegs zu sein in diesem Leben. Und ich freue mich auf den Himmel, die Ewigkeit, wo Jesus mich mit Freude aufnimmt. Mein Gebet in den letzten 4 Jahren ist, immer wieder, Herr, schenk mir Menschen, die ich mitnehmen kann auf dem Weg zum Himmel. Es lohnt sich also. Kommst du mit auf dem Weg zum Himmel? Amen.